Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Beim Stichwort Chancengleichheit in der Schule denkt man vor allem an Kinder, die sich in der Schule schwer tun. Seit aber die Wissensgesellschaft in aller Munde ist und Privatschulen mit dem Unterricht von besonders talentierten Kindern eine Marktlücke entdeckt haben, findet auch in der öffentlichen Schule ein Umdenken statt. Alle Kinder, auch besonders kluge Köpfe, sollen spezifisch gefördert werden. An einem einwöchigen Seminar zur Begabungsförderung in Luzern wurden vor kurzem Möglichkeiten dazu aufgezeigt. Sabine Bitter.
Was hat ein jaulendes Schaf mit einer Glückswolke zu tun? Zwei Zwölfjährige, Leonie und Philipp, lösen das Rätsel. Leonie sagt zum jaulenden Schaf:
Wir haben Entstehungsgeschichten geschrieben und die Hauptperson ist eben das jaulende Schaf und das rettet das Dorf. Dieses jaulende Schaf wurde so berühmt und man hat angefangen, wer glaubt an das jaulende Schaf und wer nicht. Und daraus wurde dann zuerst nur so eine Sekte und dann wurde es immer größer bis zu einer Kultur. Und man an bestimmten Tagen, zum Beispiel als es geboren wurde, ist ja bei uns Weihnachten und bei denen ist es ein ganz anderer Tag.
Und Philipp meint zur Glückswolke:
Es ist einfach eine Wolke und vor Millionen von Jahren hat die Menschen geholfen. Wunder vollbracht. Und da hat man angefangen, sie anzubeten und so. Und dann ging es immer weiter und weiter. Und bis eine Sekte und dann eine Religion und dann eine Kultur entstand.
Leonie und Philipp gehen in der Zürcher Primarschule Oetwil-Geroldswil in eine 6. Klasse. Sie besuchen dort den Förderclub, in dem sprachlich oder mathematisch besonders begabte Schülerinnen und Schüler während 2 Stunden pro Woche an einem Projekt arbeiten und dafür vom regulären Unterricht befreit werden. Ihre Förderlehrerin Anja Tschumatschenko sagt zum Thema des Projekts:
Zuerst haben sie sich beschäftigt mit echten Kulturen und haben herausgefunden, was sind die Kriterien, anhand derer man überhaupt eine Kultur erfasst und beschreibt. Und anhand dieser Kriterien haben sie dann 2 eigene Kulturen erfunden.
Förderkurse für Begabte einzurichten entspricht dem Wunsch vieler Eltern, die beobachten, dass der Wissensdurst jedes Kindes im Klassenzimmer nicht gelöscht wird, dass sein Tatendrang nicht beachtet oder sein Können sogar links liegen gelassen wird. Oft hat eine Lehrerin oder ein Lehrer ja auch genug damit zu tun, anderen Kindern, die sich mit dem Schulstoff schwer tun, auf die Sprünge zu helfen. Ein Ziel dieses Förderclubs etwa ist, dass dieses Wissen, das die Kinder über fremde Kulturen erarbeiten, nicht verpufft, sondern einem Publikum, den Eltern oder der eigenen Klasse vorgetragen werden kann. Anja Tschumatschenko:
Es geht darum, die dann so zu präsentieren, dass Besuchende merken, huch, wie schwierig ist das, sich in einer neuen Kultur zurechtzufinden. Und die Kinder kreieren verschiedene Etappen dieses Projekts gewissermaßen, das man dann besucht. Es ist dann wie ein Live-Game, wo man die Levels bestehen muss. Man muss sich zurechtfinden bei den Esssitten, im Tempel leben oder Begrüßungszeremonien.
Im Förderclub können die Kinder in kleinen Gruppen Ideen entwickeln. Ihre Eigeninitiative wird dabei unterstützt. Sie lernen Arbeitstechniken und attraktive Präsentationsformen kennen. Der Förderclub bietet so Hilfe zur Selbsthilfe, zeigt den Kindern Wege auf, wie sie sich selber Wissen aneignen können. Dies hilft auch gegen Langeweile, ein Gefühl, das die beiden 12-jährigen Freundinnen Leonie und Jackie kennen, seit sie in der Schule sind. Leonie etwa ist eine schnelle Rechnerin, sie betätigt sich als Geräteturnerin, sie spielt Tennis und Keyboard und sie weiß auch schon, dass sie einmal Lehrerin werden will. Dieser Beruf käme auch für sie in Frage, sagt Leonies Freundin Jackie, Lehrerin oder aber Designerin. Als Jackie in die 1. Klasse kam, konnte sie schon lesen.
Von der 1. bis 3. Klasse war ich noch nicht im Förderclub, aber da war es mir auch schon langweilig. Wenn ich etwas am Lesen war, dann war ich ziemlich schnell und die anderen relativ langsam und dann war ich da mal gelangweilt oder auch bei Arbeitsblättern Adjektiven zu finden. Das konnte ich eigentlich schon, weil meine Mutter kommt auch aus Deutschland und da habe ich auch schon ein bisschen einen Vorteil sozusagen.
Obwohl die Kinder nur 2 Stunden wöchentlich den Förderclub besuchen, habe diese eine positive Auswirkung auf den gesamten Unterricht, sagt Anja Tschumatschenko. Zumal dann, wenn die Zusammenarbeit unter den Lehrerinnen und Lehrern gut sei.
Dass die Lehrpersonen dann auch achtsamer mit den Kindern umgehen, wenn sie wissen, oh, die ist ja da so aufgeblüht. Im Förderclub muss ich auch besser schauen, dass sie während der Woche im Deutsch auch genug zu tun hat.
Alle 3 Kinder haben inzwischen auch im alltäglichen Schulunterricht ein Mittel gegen Langeweile gefunden. Die Mädchen betätigen sich als Hilfslehrerinnen. Leonie sagt dazu:
Darum habe ich so wie irgendwie gemerkt, dass mit der Lehrerin, dass mir das irgendwie auch ein bisschen liegt, finde ich. Ja, und dass ich gut anderen helfen kann, ohne ihnen gleich die Lösungen zu sagen, sondern nur, was für Wege sie zum Beispiel ausprobieren könnten, oder?
Philipp dagegen löst schwierige mathematische Probleme, die sich eigentlich erst im Gymnasium stellen. Auch die beiden Mädchen, die vor allem sprachlich besonders begabt sind, haben im Schulzimmer die Möglichkeit, auf besonders schwierige Arbeitsblätter zurückzugreifen. Klar scheint, dass auffallend talentierte Kinder auch in Intelligenztests sehr gut abschneiden. Trotzdem sei Intelligenz allein keine Garantie für die Ausprägung von besonderen Begabungen, sagt Joël Huser, die zum Thema ein Lehrmittel geschrieben hat und in der Schweiz seit Jahren Weiterbildungsseminare für Lehrerinnen und Lehrer organisiert. Eltern mögen dazu neigen, ihre eigenen Kinder für besonders klug zu halten. Was aber sind für Pädagoginnen die Merkmale von sogenannt besonders begabten Kindern? Dazu sagt Joël Huser:
Kinder, die alles ganz schnell lernen, schnell auffassen. Oder Kinder, die eine sehr hohe Sensibilität haben, die ein sehr intensives Innenleben haben. Das ist auch so ein typisches Merkmal. Sehr häufig sind es auch Kinder, die eine große Neugierde haben, die aus eigenem Antrieb sehr viele Fragen stellen, aus eigenem Antrieb anfangen zu lesen und zu rechnen, wobei es nicht so sein muss, dass ein sehr begabtes Kind auf jeden Fall schon bei Schulbeginn bereits lesen und rechnen können muss. Also das ist nicht so. Was auch häufig ist, ist, dass diese Kinder sich ältere Freunde, Freundinnen suchen. Oft sind das auch Kinder, die unglaublich gut beobachten und wahrnehmen können. Dann ist es so, dass diese Kinder in der Schule manchmal auch durch unbequeme Fragen auffallen, die sich vielleicht die Lehrperson noch gar nie gestellt hat. Das sind so mal einige Merkmale.
Besonders begabte Kinder seien nicht nur intelligent, sondern auch motiviert und kreativ im Denken und Tun. Die Bildungsforschung geht davon aus, dass 10% bis 15% der Schülerinnen und Schüler in der Schweiz zu dieser Gruppe zählen.
Das heißt, dass das diese Kinder sind, die in einem oder mehreren Bereichen den anderen deutlich voraus sind. Und da sprechen wir von Begabtenförderung.
Joël Huser spricht zwar von Kindern mit besonderen Begabungen, den Begriff Hochbegabung verwendet sie aber nicht, obwohl er in aller Munde ist und obwohl er auch in manchem Sachbuch das eigentliche Thema ist. Hochbegabung wird dabei oft mit einem hohen Intelligenzquotienten verbunden. Joël Huser meint dazu:
Die Definition der Hochbegabung ist sehr umstritten. Man versucht ja mit Zahlen die Intelligenz in den Griff zu bekommen. Und natürlich ist die IQ-Zahl etwas, das immer wieder genannt wird. In vielen Fachbüchern wird man finden, dass die Hochbegabung ab IQ 130 ist. In der Praxis aber ist es so, dass es gewisse Kinder gibt, die zum Beispiel möglicherweise einen IQ 120 haben, aber so Unterforderungssymptome zeigen und so leiden wegen der Langeweile in der Schule, dass dringende Maßnahmen nötig sind. Und parallel dazu kann es Kinder geben, die einen IQ 135 haben und sich in der Klasse so wohlfühlen und die Lehrperson auch dieses Kind so nehmen kann, wie es ist, dass dieses Kind keine Unterforderungssymptome zeigt.
Joël Huser geht also stark von der Praxis im Klassenzimmer aus. Dort zeigt sich auch, dass sich besondere Begabungen nicht immer in guten Schulnoten ausdrücken. Denn Unterforderung und chronische Langeweile können, müssen aber nicht, zum Problem werden.
der Schlüssel zur Leistung ist nicht die Begabung, sondern die Motivation. Ein Kind kann noch so begabt sein, wenn es dem Kind langweilig ist, wenn es im Unterricht nichts findet, für das es sich interessiert, wird es innerlich abschalten und nicht die Leistung erbringen, die es eigentlich könnte.
Kinder, die in der Schule dauernd gelangweilt sind und in ihrem Können nicht wahrgenommen werden, würden etwa dazu neigen, Flüchtigkeitsfehler zu machen oder sich bei bestimmten Aufgaben zu verweigern. Etwa dann, wenn sie mit zeitintensivem, aber inhaltslosem Ausmalen oder mit dem Abschreiben von bereits Bekanntem in Schönschrift beschäftigt werden. Sie könnten sogar zu Schulversagern werden. Wie aber kann eine Lehrerin oder ein Lehrer erkennen, ob ein besonders wissensdurstiges und lernwilliges Kind in der Klasse zu kurz kommt? Dazu sagt Joel Huse:
Bei Mädchen ist es häufig so, dass sie sich zurücknehmen, dass sie nicht mehr aufstrecken, dass sie dann innerlich resignieren, depressiv werden, traurig werden. Jungen mit sehr hohen Fähigkeiten werden in der Schule häufig aggressiv oder spielen den Clown. Dann kommen noch psychosomatische Symptome dazu, sowohl bei Mädchen wie bei Jungen. Da sehe ich am häufigsten Kinder, die chronische Bauchschmerzen und Kopfschmerzen haben.
Auch Eltern könnten merken, ob ein Lehrer oder eine Lehrerin bei ihrem Kind genau genug hinschaut.
Wie begegnet die Lehrperson diesem Kind, das jetzt nicht der Norm entspricht? Hat die Lehrperson eher Angst? Ist das etwas, das sie verunsichert oder findet sie das spannend? Sieht sie darin auch eine Herausforderung? Dann geht es darum, das Kind ernst zu nehmen, so wie es ist, und es nicht in eine Norm pressen zu wollen. Die Kinder, die besondere Fähigkeiten haben, merken sehr schnell, ob sie von der Lehrperson in ihrem Wesen angenommen werden oder nicht. Und ich würde meinen, dass das ein Hauptpunkt ist, die Beziehungsebene, dass Lehrpersonen eine positive Haltung haben diesen Kindern gegenüber.
Auch eine offene Haltung gegenüber den Eltern sei wichtig. In ihrem Praxislehrbuch Lichtblick für helle Köpfe macht Joel Huser Lehrerinnen und Lehrer auf gängige Vorurteile aufmerksam. Eltern, die ein besonders begabtes Kind zu haben glauben und seine Situation in der Schule verbessern wollen, seien nicht zwangsläufig hochnäsig, besserwisserisch oder von krankem Ehrgeiz gepackt. Und sehr intelligenten Kindern sollte nicht zum Vornherein unterstellt werden, sie seien kopflastig, sozial unreif oder sie hätten womöglich zu wenig Gelegenheit für ein zweckfreies, kreatives Spiel bekommen. Joel Huser weist darauf hin, dass es im Umgang mit besonders begabten Kindern sehr viele Vorurteile gibt. In der Ausbildung und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer wird heute aufgezeigt, welche Möglichkeiten es im regulären Unterricht gibt, um Kinder mit hervorragenden Fähigkeiten angemessen zu unterstützen. Zum Beispiel:
Ist es bei diesem Kind angezeigt, jetzt zum Beispiel in einem bestimmten Bereich wirklich Übungsaufgaben wegzulassen? Das heißt, Lehrpersonen sollten vermehrt das Vorwissen der Kinder zuerst aufnehmen und zu schauen, okay, ich habe jetzt ein Kind in meiner Klasse, das kann bereits fließend lesen zum Beispiel. Die anderen sind erst daran, das Lesen zu lernen. Das macht keinen Sinn, dass dieses Kind jetzt bei diesen Unterrichtssequenzen einfach da hockt und sich langweilt. Das soll dann ein eigenes Buch zum Beispiel lesen.
Eine Bücherkiste, ein Förderkoffer mit anspruchsvollen Sprachspielen und Denksport-Knacknüssen oder ein Experimentierzimmer, all das kann helfen, leere Stunden zu überbrücken. Projektarbeiten, in denen besonders wissensdurstige Kinder ihr ganzes Können eingeben können, lassen sich hin und wieder auch in den Stundenplan einbauen. Einzelne Fächer bieten sich geradezu dafür an, dass auch in hellen Köpfen noch ein weiteres Licht aufgeht. Ueli Hirt, der im Kanton Bern in der Ausbildung und Weiterbildung von Lehrkräften tätig ist, nennt das Beispiel der Mathematik, die man als Wissenschaft der Muster verstehen könne.
Die Mathematik sucht in der Welt, sie sucht innerhalb der Zahlen nach Mustern, nach Strukturen, nach Regelmäßigkeiten, nach Gesetzmäßigkeiten. Und wenn jetzt eine Lehrperson einem stark oder besonders begabten Kind entsprechend Aufträge gibt, erstelle mal einige Rechnungen zu einem bestimmten Bereich und ordne diese Rechnungen. probiere das Muster, das entsteht, zu beschreiben, probiere dann diese Beschreibungen allgemeiner zu fassen, probiere das, was du formuliert hast, darzustellen, probiere auch Zusammenhänge zu begründen. Also diese mathematischen Tätigkeiten, die eigentlich ein Mathematiker oder eine Mathematikerin ausführt, das sind Tätigkeiten, die ein Kind ausführen müsste und zu denen es angeregt werden sollte, wenn es begabt ist.
Noch nie war das Angebot an attraktiven Lehrmitteln so groß und so gut wie heute. Wenn man etwa nur an Hans Magnus Enzensbergers Zahlenteufel denkt, darin wird der Leser oder die CD-ROM-Spielerin auf unterhaltsame Weise in eine Geschichte verwickelt, in der sich mathematische Probleme lösen lassen, was auch manchen bereits erwachsenen Geist noch erhellen mag. Medienangebote, die sich nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause nutzen lassen. Eine weitere Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler spezifisch, das heißt ihrem Wissensstand angepasst, anzusprechen, bestehe darin, Kinder unterschiedlichen Alters gemeinsam zu unterrichten. Das biete sich an, weil die Unterschiede in den Jahrgangsklassen allein im Fach Mathematik sehr groß seien.
Die Leistungen innerhalb einer Klasse, die streuen zum Teil über 3 bis 4 Schuljahre.
Das Konzept, die Schule in Jahrgangsklassen zu organisieren, werde da und dort inzwischen auch in Frage gestellt. Manchmal lasse sich auch aus der Not eine Tugend machen, sagt Uli Hirt.
Ich sehe an vielen Orten, dass die Anzahl Schüler und Schülerinnen geringer werden und dann müssen Klassen zusammengelegt werden. Und wir haben eine deutliche Entwicklung hin zu Mehrjahrgangsklassen, auch in Stadtgebieten, wo Mehrjahrgangsklassen, ich sage mal, vor 10 Jahren noch nicht denkbar gewesen wären.
Auch Kinder, die überdurchschnittlich viel können, brauchen Lob, sollten von der Lehrperson aber nicht als Paradepferdchen vorgeführt werden, wie der klassenbeste Adalbert in den Schulgeschichten des Kinderbuchklassikers Der kleine Nick von Goscinny aus den 1960er Jahren. Besonders helle Köpfe sollten nicht zum Gespött der Kameraden, sondern ermuntert werden, zum Beispiel:
Ich habe gesehen, du kannst da unglaublich schnell rechnen. Ich sehe, du musst da nicht mehr alle diese Teilschritte aufschreiben. Es ist okay, wenn du einfach das Resultat hinschreibst. Und ich gebe dir jetzt hier eine anspruchsvollere Aufgabe. Probier mal, dich mit dieser Aufgabe auseinanderzusetzen und nimm dir Zeit. 1-2 Stunden, probier mal. Und wenn es nicht geht, arbeitest du an etwas anderem weiter und ich bin interessiert, was du herausfindest.
Wichtig sei, dass in der Klasse eine Atmosphäre herrsche, in der alle Kinder über ihre verschiedenen Fähigkeiten sprechen können. Eine weitere Möglichkeit für Kinder, die mit ihrem Wissen und Können den Gleichaltrigen voraus sind, sieht Joel Huse auch darin, ein Jahr früher zur Schule zu gehen oder eine Klasse zu überspringen. Ob dies im Einzelfall richtig ist, lasse sich erahnen, wenn ein Kind einmal 3 Wochen am neuen Ort schnuppern geht. Das Wichtigste bei solchen Schritten sei aber immer, dass die Lehrperson, die das Kind aufnimmt, eine unterstützende Haltung einnehme.
Weil das Kind ist der aufnehmenden Lehrperson nachher ausgeliefert. Wenn die Lehrperson, die das Kind in ihre Klasse aufnimmt, negativ eingestellt ist gegenüber diesem Kind, da würde ich die Eltern vor diesem Schritt warnen und eher eine Lösung suchen, wo es zum Beispiel mit dem Klassensprung auch ein Schulhauswechsel gekoppelt werden kann.
Die meisten Bildungsbehörden in der Schweiz stehen heute früheren Einschulungen oder Klassenwechseln offener gegenüber als früher. Dazu sagt die Bildungsforscherin Silvia Grossenbacher:
Die Möglichkeit besteht, ist erfordert, aber meistens das Einverständnis aller beteiligten Parteien, also der Lehrperson, der Eltern und im höheren Alter dann des Kindes selbst und häufig auch eine Abklärung durch den schulpsychologischen Dienst.
Seit überall vom Übergang der Industriegesellschaft in die Wissensgesellschaft die Rede ist und seit Privatschulen Kinder mit besonderen Talenten als Marktlücke entdeckt haben, ist die öffentliche Schule zunehmend mit der Erwartung konfrontiert, nicht nur Kindern, die sich mit dem Schulstoff schwer tun, auf die Sprünge zu helfen, sondern eben auch besonders kluge Köpfe zu fördern. Die meisten Schweizer Kantone haben denn auch Konzepte zur Begabtenförderung in der Schublade. Viele lehnen sich an das sogenannte Enrichment-Modell an, das im US-Bundesstaat Connecticut entwickelt worden ist. Zu diesem Modell sagt die Bildungsforscherin Silvia Grossenbacher:
Das Modell sieht verschiedene Aktivitäten vor, auf verschiedenen Stufen. Zuerst haben die Kinder die Möglichkeit, in Ateliers ihre Stärken kennenzulernen, ihre Interessen zu entwickeln, mit neuen Themen konfrontiert zu werden. In einer zweiten Stufe lernen sie dann, wenn sie ihr Interesse gefunden haben, Arbeitstechniken. Und in einer dritten Phase arbeiten sie dann selbstständig an Projekten.
Dieses Modell zur Begabtenförderung ist dank Übersetzungen auch im deutschsprachigen Raum bekannt. Begabtenförderung ist bei den Schweizer Bildungsbehörden jedenfalls seit längerem ein Thema. Wie aber sieht es in der Schulpraxis aus?
Das ist ein Prozess, der noch im Gang ist. Es gibt Weiterbildungsmöglichkeiten und auch in der Grundausbildung der Lehrpersonen wird das heute vermittelt. Aber selbstverständlich ist das sicher noch nicht bis in die hinterste Schulstube gedrungen. Es setzt auch voraus, dass die Lehrpersonen sich für das Thema interessieren. Die Kantone sind unterschiedlich weit im Ausbau und sie haben auch unterschiedliche Wege beschritten. Es gibt Kantone, die stark top-down, also von der Bildungsverwaltung her gesteuert, solche Angebote aufgebaut haben. Zum Beispiel der Kanton Aargau ist so vorgegangen. Es gibt andere Kantone, die haben die gesetzlichen Grundlagen geschaffen und dann die Gemeinden verpflichtet, Begabungsförderungskonzepte zu entwickeln, Beispiel Luzern oder auch Zürich. Und da ist dann der Kanton einfach als Unterstützer, als Supportleister aufgetreten mit Tagungen, mit Handreichungen, mit Leitfäden, mit Qualitätsstandards, die sie geliefert haben, um die Schulen eben in der Entwicklungsarbeit zu unterstützen.
So betreibt die eine oder andere Schule einen Förderclub oder ein sogenanntes Pull-out-Programm, in dem Kinder außerhalb des regulären Unterrichts ein paar Stunden in der Woche auf höherem Niveau unterrichtet werden. Im Kanton Basel-Stadt etwa werden an den Schulen gegenwärtig Förderzentren aufgebaut. Im Kanton Bern gibt es das Projekt Schule und Leistungssport. In Nidwalden führen Gemeinden Oberstufenklassen mit reduziertem Stoffplan, damit Kinder, die einmal erfolgreiche Skifahrer werden wollen, ihrem sportlichen Talent nachgehen können. Welche Maßnahmen aber wirklich geeignet sind und den Namen Begabtenförderung verdienen, ist eine offene Frage. Die Bildungsforscherin?
Die Evaluationen zum Beispiel, die gemacht worden sind zu Begabungsförderungsmaßnahmen, waren in der Regel Abfragen der Zufriedenheit und haben wenig ausgesagt über die Wirkungen dieser Maßnahmen. Da haben wir eindeutig eine Lücke.
Insgesamt aber stehe die Schweiz im internationalen Vergleich gut da, sagt Silvia Grossenbacher weiter.
Bei der Begabungsförderung in der öffentlichen Schule, denke ich, können wir uns sehr gut sehen lassen im internationalen Vergleich. Ich habe kürzlich auf einem Bildungskongress in Deutschland das schweizerische System vorgestellt und dann auf gewisse Probleme hingewiesen, die es noch gibt und gewisse Mängel. Und dabei wurde mir dann geantwortet, sie jammern aber auf sehr hohem Niveau.
Das heißt, Kinder und Jugendliche und deren Eltern können von Lehrpersonen und Schulleitungen in der Schweiz ein Minimum an Entgegenkommen erwarten. In den meisten Kantonen gibt es sogar ein Recht auf die Förderung von besonders begabten Kindern.
Sie können sicher erwarten, dass der Regelunterricht differenziert wird, dass die Lehrperson mit der Unterrichtsplanung den besonderen Bedürfnissen des Kindes gerecht wird. Die Trainingsphasen, die Übungsphasen zum Beispiel komprimiert und dabei Zeit schafft für die Bearbeitung spezieller Fragen, die das Kind interessieren, die es dann selbstständig projektartig quasi bearbeiten kann.
Die Bildungsforscherin geht aber davon aus, dass das Schweizer Schulsystem in Zukunft noch flexibler werden muss.
Wenn nur die Lernformen angepasst werden, dann wird es nicht klappen. Wir werden auch über unterschiedliche Lernziele reden müssen. Das aber verlangt, dass der Lehrplan auf einen Kernlernplan konzentriert wird, der dann für alle Kinder die Möglichkeit gibt, in gewissen Gebieten zu vertiefen.
In einem solchen Kernlehrplan wäre auch vorgesehen, dass Kinder und Jugendliche, die sich mit dem Schulstoff schwer tun, auf einen höheren Bildungsstand gebracht werden, als der internationale Bildungsvergleich die PISA-Studie ausgewiesen hat. Dabei hat sich bekanntlich unter anderem herausgestellt, dass ein Fünftel der 15-Jährigen nicht in der Lage ist, einen einfachen Text zu verstehen. Die neuen Lehrpläne der Kantone sollen deshalb bald einheitliche Mindeststandards setzen, und so verbindlich hervorgeben, was die Schülerinnen und Schüler können müssen. Auch ein gemeinsamer Lehrplan für die Volksschule der Deutschschweiz steht zur Diskussion. Vor diesem Hintergrund mag die Begabtenförderung in der öffentlichen Schule nicht zu oberst auf der Liste stehen. Dazu sagt Silvia Grossenbacher:
Die Frage der Begabungsförderung führt die Regelschule immer wieder an ihre Grenzen. Und deshalb denken innovative Köpfe ja auch darüber nach, wie man die Schule weiter optimieren könnte. Wenn ich sage, die Schule stößt an Grenzen, dann sind das gewachsene Grenzen, beispielsweise die Jahrgangsklasse oder die Promotionsziele, die auf ein Schuljahr festgelegt werden, der Stundenplan im 45-Minuten-Takt und so weiter. Und eine Schule, die erfolgreich mit Heterogenität umgehen können soll, wird sich in der Richtung entwickeln müssen, dass sie diese Grenzen eben überwindet. Also beispielsweise altersgemischte Lerngruppen einrichtet, größere Zeitgefäße schafft, in denen projektartig gearbeitet werden kann, oder auch Lernzyklen definiert, die dann die Promotionsziele beispielsweise über 4 Jahre hinweg definiert. Wir sind im Moment ja in vielen Deutschschweizer Kantonen daran, die Grundstufe zu erproben, die bereits viele Elemente dieser entgrenzten Schule umzusetzen versucht.
Gemeint ist etwa ein flexibler Übergang vom Kindergarten in die Primarschule. Die Phase des Schuleintritts soll damit neu organisiert werden. Kinder zwischen 4 und 8 Jahren sollen je nach Entwicklungsstand früher oder später mit der Schule beginnen können. Sollte dieses Projekt gelingen, so könnte es als Modell für eine flexible Schule möglicherweise auch auf höherer Stufe Schule machen.